hässliche, bedruckte Tassen vor schlürfenden Gesichtern und die ewige Frage, könnt ihr mich hören? Und der ewig krächzende Sound, zu laut, zu leise, übersteuert, hallig, Mikro an, Mikro aus. Sind wir Neandertaler, die das erste Mal einen Rubiks Kube in der Hand halten? Und das nach einem Jahr Pandemie? Das frage ich Jochen Fasko, den Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Hallo, Herr Fasko.
Hallo, Herr Rose, sind wir Neandertaler? Das ist ja eine Frage.
Sind wir das? Also ich meine, wie ist unsere Lernkurve nach einem Jahr Pandemie?
Ja, ich glaube schon, dass wir also keine mehr sind. Ich glaube, das werden auch die meisten so bestätigen. Und grundsätzlich haben wir zwar Bedürfnisse und auch Wünsche und vielleicht auch Reaktionen manchmal, die an Neandertaler erinnern, aber wir reflektieren auch sehr stark und sehen auch, was andere machen, sehen auch, was andere, und das ist ja das Thema einer globalen Welt, da sind wir genau bei dem Thema Corona mit ihren Vor- und Nachteilen, und sehen aber auch, wie andere Menschen mit vielleicht sogar schlimmeren Situationen umgehen müssen. Ich sage Ihnen, ich glaube ganz ehrlich, dass wir ich bin so ein bisschen jetzt geprägt von Kassel und so und von Diskussionen im Fernsehen, ist ja auch ein bisschen unser Thema, die natürlich nicht immer um das Thema Covid oder Corona drehen. Aber ich bin der Meinung, dass wir alle ein gut Stück zwar betroffen sind, die einen schlimmer, die anderen weniger schlimm, aber mit der Situation umgehen und versuchen, mit Vertrauen und mit Zuversicht in die nächsten Monate oder wie auch immer oder Wochen so gehen. Auch wenn es in der Vergangenheit natürlich länger gedauert hat und auch Aufs und Abs gab, gerade die Tage. Mhm. Also ich glaube, zusammenfassend, ich glaube, wir sind keine Neandertaler mehr und wir sind eher Menschen, die in einer Neuzeit angekommen sind und versuchen, ihre Bedürfnisse auch ein gut Stück in Grenzen zu halten und nicht gleich miteinander mit Keulen schwingend vielleicht irgendwelche Sachen dann auf den Weg zu bringen.
Ich finde es schön, dass Sie positiv einsteigen. Trotzdem, ich klicke mir die Welt, wie sie mir gefällt, und die Algorithmen helfen mir dabei und sie helfen mir trefflich dabei. Ist nicht die Gefahr, dass wir in unseren Wohlfühl- und selbstgerechten Blasen bleiben und uns tatsächlich die Welt zurechtklicken, wie wir sie gern sehen wollen?
Also erstens bin ich so ein bisschen Skeptiker dieser Blasentheorie. Natürlich kann man sagen, es gab schon immer so, dass man mit den Leuten geredet hat, mit denen man quasi auch reden wollte. Man hat die Zeitungen gelesen und wie auch immer im Fernsehen Medien konsumiert, die so ein bisschen die eigene Meinung repräsentieren oder widerspiegeln. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir jemals eine Zeit gehabt, wo man so viel, so verschiedene Medien mit so wenig Aufwand auch oder Meinungen erleben konnte? Ich glaube nicht. Und natürlich kann man auch sagen, die Algorithmen, und das stimmt wirklich, es gab mal eine ganze Sendung, da war das toll dargestellt, die Algorithmen beeinflussen massiv. In dieser Fernsehsendung Sascha Lobo, hat einen Kumpel gebeten, geh mal mit einem nackten Computer ins Netz und mach nur noch Verschwörungsmythen und andere Sachen. Und der kam nach einer Woche in Anführungszeichen raus, völlig verwirrt und völlig fertig und sagt, du glaubst nicht, es hat schon angefangen nach wenigen Stunden. Ich habe nur noch am Schluss Infos bekommen, dass die Welt eine Scheibe ist und keine Ahnung, Schlimmeres. Und schlimmere auch Anwürfe. Und Facebook und Co. haben da ihren Anteil dran, Algorithmen auch. Also natürlich, ja, aber das ist halt wie, wenn ich irgendwo in ein, um jetzt mal ein anderes Bild zu benutzen, ich gehe irgendwo in eine Kneipe, in ein Viertel, wo ich weiß, wie es sich da einigermaßen dazugeht, und dann werde ich auch ein Gutstück, wenn ich mir dort eine Wohnung hole sowieso, dann werde ich dort auch immer stärker geprägt. Ich muss immer mehr auch ein Stück Medienkompetenz haben, mich ein Stück zurückstellen und die Sache auch mich vielleicht ein Stück betrachten und kann dann eher eine Welt und dann auch eine Einschätzung zur Entwicklung in der Welt vielleicht dann auch für mich selbst festlegen und auch Schritte festlegen, wie ich weitergehen will. Also Fazit, sie ist nicht einfach, diese Welt geworden, durch die Digitalisierung, auch durch die sozialen Medien, aber wer hat uns das denn versprochen? Und sie hat auch Vorteile. Glauben Sie wirklich? Ich meine, ich bin und Herr Rose, wir beide leben in so einem Medienblase, wir sind viel unterwegs, haben viele Leute und Bekannte, die in dieser Medienwelt viel rumgefahren sind vor Corona, Kongresse, Konferenzen, Wichtigtuerei-Veranstaltungen und. Sei es nicht böse gemeint. Und wir erleben jetzt seit über einem Jahr gefühlt, dass plötzlich viele Sachen auch anders funktionieren, auch nicht vielleicht sogar nicht viel schlechter funktionieren. Wir haben Defizite und wir bedauern das massiv, dass man sich nicht analog begegnet und wir beide zum Beispiel uns jetzt über Telefon und nicht im Studio gegenüberstehen. Aber, glaube ich zumindest, von meiner Seite ist es so. Aber es ist doch wirklich so, dass wir viel mehr Geld und auch fürs Klima Sachen einsparen, die im Endeffekt der Welt auch ein Stück gut tun. Und dass wir vielleicht sogar mehr Zeit zu Hause sind, weniger auf Konferenzen rumhängen und vielleicht die Dinge sehr fokussiert in den Veranstaltungen, in den in den Videocalls und wie auch immer in den Zoom-Konferenzen behandelt werden. Ich versuche nur abzuwägen und nicht quasi in so ein Horn zu stoßen, weil es gerade wieder modern ist, alles schlecht zu finden.
Mhm. Smartphone und mobiles Internet hat ja unsere Art zu kommunizieren und auch sozial zu agieren massiv geändert, abgesehen von der Arbeitswelt. Ist ein ähnlicher Quantensprung durch die Pandemie zu erwarten, also dass sich die Arbeitswelt, auch unsere Art und Weise zu kommunizieren, geändert hat oder noch ändern wird?
Ich bin dankbar für das Wort Quantensprung, weil ich glaube, was beantwortet die Frage gleich, was uns noch bevorsteht, ist wirklich nach der Digitalisierung kommt ja die Quantenwirtschaft und die Quantencomputer werden mit Sicherheit die Welt nochmal in einer solchen großen Dynamik mit 7 Meilenstiefen verändern. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil sie in der Lage sind, nicht bloß, wie wir das jetzt gelernt haben, in den letzten 20, 25 Jahren, wir sind ja alle keine Digital Natives, nicht bloß 1 und 0 quasi in Entscheidungen, auch in relativ schnell mit Prozessoren, in schnellen Computern ganz schnell herzubekommen, sondern die können ja vieltausend- und millionenfach 1 und 0 und die Zwischenstadien auch noch parallel rechnen, diese Quantencomputer. Aber ich bin ja kein Informatiker, aber ich bin eigentlich begeistert, wenn ich sehe, was dort an Möglichkeiten und an Veränderungen wahrscheinlich auch übrigens, aber global gesehen, uns bevorstehen. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage. Ja, sie hat sie verändert und ich finde auch positiv verändert. Und die Corona-Zeit. Ich habe es ja eben kurz angesprochen, wir haben plötzlich endlich, ich selbst habe dafür geworben, immer auch Videokonferenzen zumindest ab und zu machen. Wir haben endlich gesehen, dass es geht. In vielen, auch bei uns in der Landesmedienanstalt, war es eine Sache von, ich sag mal, fast Stunden, als klar war, es gibt einen Lockdown oder einen Shutdown am 16. März 2020. Wir haben Technik freigeschaltet, wir haben die Kollegen versorgt und wir haben Dinge fast genauso weitermachen können wie vorher. Und ich will jetzt gar nicht zu positiv klingen, es gibt auch viele negative Ansätze, aber es hat in vielen Bereichen, nur Stichwort digitale Bildung in den Schulen, auch wenn es langsamer geht, als wir es wollen, geht es im Vergleich zu der Zeit vor Corona auch wieder mit 7 Meilenstiefeln, dass Lehrerinnen und Lehrer E-Mail-Adressen nutzen, nicht bloß haben, dass Schülerinnen und Schüler mit Tablets auch in der Lage sind, Inhalte zu machen und das natürlich, das war vorher auch schon so, jetzt kann man es ehrlich sagen, YouTube eigentlich der größte Nachhilfelehrer der Welt ist für Schülerinnen und Schüler heutzutage. Und es ist jetzt auch nichts Böses, weil Lehrer sind nicht mehr greifbar und die Eltern teilweise nicht so pädagogisch in der Lage, Dinge zu vermitteln und froh sind, dass man Dinge und Inhalte im Netz findet. Also Sie merken, ich versuche abzuwägen und am Schluss, weil das bringt ja auch gar nichts, zu negativ mit der Sache umzugehen, und am Schluss eher einen Strich zu ziehen und zu sagen, lasst uns diese Entwicklung annehmen, gehen wir nach vorne und nutzen wir sie positiv für die nächste Zeit. Vielleicht letzter Satz, bei der Frage, vielleicht sind wir sogar ein ganz schön Stückchen nicht trauriger, aber verwundert geworden, dass wir doch als Deutsche nicht so toll sind, wie wir dachten. Wenn wir sehen, dass andere nicht bloß beim Impfen und beim Testen weiter und besser sind, sondern merken, dass wir auch beim Stichwort, wie gesagt, Digitalisierung, Veränderungsmomente, Bedenkenträger, da sind wir meistens sogar Weltmeister, aber eigentlich bei dieser Entwicklung da noch ein Stückchen besser werden könnten, um vielleicht sogar ein Stückchen mehr als nur ein Stückchen, um insgesamt gesehen, naja, ich sag mal, von Corona die positiven Dinge zu schöpfen und das Negative ein Stückchen nach hinten zu geben.
Mhm. Noch vor einem Jahr war die Frage, ob du Big Blue Button, Jitsi, Starleaf oder Zoom benutzt, voll nerdig. Mittlerweile ist es durch Druck, durch Zwang und durch eine Krisensituation tatsächlich ein Durchbruch, wie Sie sagen, ein Quantensprung gelungen. Das ist der positive Teil, dass wir anders kommunizieren, aber trotzdem natürlich auch erstmal lernen, sozial, menschlich damit umzugehen. Denn es findet ja auch eine Entgrenzung statt, wenn ich mir anschaue, ich muss manchmal in private Räume schauen, ob ich es will oder nicht. Das Private kommt in das Dienstliche rein und es findet natürlich auch in der Art der Kommunikation. Ich habe also mein privates Smartphone und dann habe ich über die Messenger-Dienste dann tatsächlich dienstliche Kommunikation. Also die Entgrenzung ist natürlich auch ein Problem und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ist ein schwerer Weg?
Ja, absolut. Aber wer hat gesagt, dass es einfach ist? Ich bin wirklich der Meinung, das ist ein großes Thema, dass wir Kolleginnen und Kollegen nicht, wenn sie, ich sag mal, in Führungsfunktion sind oder jetzt meine Wenigkeit, dass ich angerufen werde, auch außerhalb in Anführungszeichen der Arbeitszeit, das ist leider und manchmal auch nicht leider, das ist normal und ist auch okay, in Grenzen zumindest okay. Und manchmal mache ich auch mein Handy natürlich aus, mein Diensthandy. Und nur meine Frau oder die Freunde erreichen mich über das andere. Aber dass das für Kolleginnen und Kollegen gelten soll, nein, natürlich nicht. Und diese Entgrenzung, und da muss man auch helfen und auch verdeutlichen und auch unterstützen, dass man sich selbst betrachtet. Andererseits, und ich versuche auch immer abzuwägen, ohne das abzuschwächen. Andererseits ist es, zum Beispiel wir in der Thüringer Landesmedienanstalt haben seit dem 16. März einen sehr freien Umgang mit der Arbeitszeit. Ich habe einen Pandemieplan erlassen, der jedem ermöglicht, ins Haus zu kommen, wenn er sie möchte. Wir haben in aller Regel Einzelzimmer und natürlich aber darüber hinaus die volle Funktionalität über Geräte auch am eigenen Arbeitsplatz zu Hause oder in der Küche manchmal auch zu nutzen. Und das kann natürlich dazu führen, ich gehe doch nicht hin und gucke jetzt, ob die von 8 Uhr bis um 16.30 Uhr an ihren Computern sind. Ich kann sie erreichen und wenn nicht, hinterlasse ich eine Nachricht auf dem Videocall. Aber wenn Kollegen zum Beispiel sagen, ich habe am Vormittag, Entschuldigung bitte, meine Tochter zu beschulen in Zeiten, wo die Schulen noch zu waren. Und ich bin ab 13 Uhr, aber dann auch bis 8:30 zu erreichen, wenn es sein muss, jederzeit. Dann akzeptiere ich das in dieser Zwischenphase sowieso und danach werden wir Lösungen finden. Sie merken, Entgrenzung ist nicht gewollt, aber wenn sie gewollt ist, muss man sie aber auch mit Maßen, und da gehört man auch als Führungskraft dazu, dass man auch den Kollegen da auch ein Stück die Hand hebt und sagt, pass auf dich auf, gehört auch dazu, dass man selbst sich betrachtet und auch die Unterstützung kriegt von denen, die auch Verantwortung dafür tragen. Im Ergebnis bin ich eher der Meinung, ist Freiheit, unabhängiges Tätigwerden, verantwortliches Tätigwerden, was jetzt beim Homeoffice stärker der Fall ist, ich erlebe es zumindest bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Haus, ist eher diese Freiheit und Verantwortung ist wichtiger und motiviert stärker. Und ich habe sogar manchmal das Gefühl, nicht bloß bei mir, sondern bei den Kollegen, dass man sogar mehr macht, das haben Sie ja angesprochen, und dass man sich vielleicht sogar selbst mehr ausbeutet. Das soll aber nicht sein, nicht bei den Kolleginnen und Kollegen sowieso nicht. Und wenn ich selbst bei mir mache, dann hoffe ich, dass meine Frau irgendwann mal sagt, mach mal langsam.
Hartmut Rosa sagt, wir müssen in Resonanzbeziehungen treten, wir müssen uns auch wieder natürlich abgrenzen. Das ist auch so ein kultureller Lernprozess, denn wir können ja nicht einfach nur die Arbeitswelt übertragen, ob's Homeoffice und auf die neuen Kommunikationsformen, die wir jetzt erlernt haben. Es ist ein Transformationsprozess, der auch mit steilen Lernkurven, mit flachen, aber auch wahrscheinlich mit Schmerzen einhergehen wird.
Ja, absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass das gar nicht schlimm ist, weil viele Dinge, die Schmerzen bereiten, dazu führen, dass wir uns damit beschäftigen und am Ende es in aller Regel besser ist als vorher, weil ja die Dinge dann ja auch angegangen und beendet werden. Man hat ja kein Interesse, außer man ist da irgendwie insoweit etwas speziell drauf, diese Schmerzen auszuhalten. Ich denke, nur das Beispiel mit den Bürgersendern. Sie erleben das selbst, Herr Rosa, bei Radio Frei oder wir alle bei den Bürgermedien und bei den Bürgersendern in Thüringen zum Beispiel, kriegt es auch gespiegelt. Es ist doch schmerzhaft, dass Sie als Ort der Vernetzung, und was gibt es sonst in so einer Stadt wie Erfurt zum Beispiel, ein Medium oder ein Ort, wo so viele verschiedene Altersgruppen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Nationalitäten, wo so viele zusammenkommen und miteinander auch in Austausch kommen, wie bei Radio Frei, in zum Beispiel in ihrer Freifläche, die sie haben. Heißt ja so, sogar passt ja sehr gut. Und wo der eine da sitzt und vielleicht sogar mit gebrochenem Deutsch mit einem älteren Radiomacher ins Gespräch kommt und man Ideen entwickelt. Das schmerzt doch, dass das nicht mehr in dem Maße da ist. Andererseits gibt es auch Chancen und Möglichkeiten, das zumindest teilweise aufzufangen. Ich habe jetzt als Beispiel, um jetzt die Bürgermedien mal zu verlassen, was Sie machen, können Sie ja gerne berichten. Ich habe jetzt hier im Haus bei der Landesmedienanstalt eine digitale Frühstückspause eingeführt, weil wir sagen, es geht nicht darum, dass wir immer fokussiert über irgendwelche Projekte berichten, die abarbeiten. Am Schluss wird zusammengefasst, nächste Videokonferenz, nächstes Thema, nächster Call, wie auch immer. Sondern, dass wir auch mal uns irgendwie, die Kollegen hier im Haus versuchen, das in gebotenem Abstand und mit hygienischem Hintergrund natürlich auch mal zu machen, aber dass man sich auch mal zusammenfindet und redet und erzählt. Da kann man, und diese digitale Kaffeepause ist eine halbe Stunde und dann ist sie auch beendet. Und wer sich einen Kaffee ziehen will und dazukommen will, macht es und wer nicht, lässt es sein. Aber solche Formate zu entwickeln und dann auch vielleicht wieder Vernetzung ein Stück zumindest zu befördern, weil es schmerzhaft ist, dass es nicht so ist, wie wir es analog kennen, das ist dann unsere Kunst und da wird das ein oder andere, glaube ich, die nächsten Monate und Jahre noch dazukommen. Auch die neuen Apps und Formate dann auch uns quasi unterstützen, helfen.
Was haben folgende Wortschöpfungen gemeinsam? Langfinger, Drahtesel, ABC-Schütze und Dickhäuter. Natürlich sind das Wortschöpfungen, die im lokalen Medien gepflegt und behütet werden. Doch was sind in diesen Zeiten lokale Medien, wenn ich sie überall empfangen und rezipieren kann? Was ist eine Lokalzeitung, ein Lokalradio, wenn ich sie überall genießen kann? Gibt es oder wird es in der Zukunft noch sowas wie lokale Medien geben, wenn die noch eine Bedeutung haben?
Also die Diskussion, jetzt mal bei allem Respekt, Herr Rose, und ich weiß, Sie wollen mich ja ein bisschen provozieren, und das klingt Ihnen ja auch jetzt gerade, bei allem Respekt. Die Diskussion habe ich schon mal gehabt vor ungefähr 10, 15 Jahren, als es hieß, braucht es noch Medien, braucht es noch Radio, das Internet wird doch alles auffressen irgendwie. Und es ist doch ganz toll, dass es das Internet gibt. Und wir merken, gerade übrigens durch die Pandemie, wir haben da Untersuchungen gemacht aus Landesmedienanstalten, es gibt ganz spannende Untersuchungen auch von anderen Wissenschaftlern, wir brauchen immer mehr Medien und Journalisten und Menschen, die uns auch die Dinge einordnen helfen. Und jetzt zurückzukommen zu Ihrer Frage. Ja, lokale Medien braucht es stärker denn je. Vielleicht sogar noch mehr deswegen, weil diese Welt so global geworden ist und sie auch ein Stück verwirrend geworden ist. Weil es vielleicht sogar auch, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mitkriege, was der Trump in Atlanta macht und keine Ahnung, und Xi Jinping in Peking und wie auch immer, und es hat alles auch irgendwie eine Auswirkung auf Deutschland, und da ist im Suezkanal irgendein Schiff jetzt gerade am Blockieren und deswegen kommt demnächst vielleicht mein Radio nicht mehr angefahren, das ich kaufen will, weil es nämlich sonst nicht mit LKW dann von Hamburg hergebracht werden kann nach Erfurt. Das hat alles irgendwie Auswirkungen, uns jetzt übertreiben zu wollen, und es beschäftigt mich vielleicht sogar irgendwie, zu Recht auch, bis zum Klima natürlich auch, und gerade das Thema, so dass diese lokalen Inhalte, die Dinge, die ich noch überschauen kann, was passiert da gerade, Beispiel Erfurt wegen der Buga, wie ist das, wenn da irgendwie gesperrt wird, wenn die Parkplätze nicht mehr da sind, Schulen werden geschlossen, was hat das für Auswirkungen? Sie diskutieren, Herr Rose, mit Herrn Bausewein, was sagt er mir und was sage ich vielleicht auch bei diesem Thema zu meinen Freunden in der Nachbarschaft über das, was Herr Bausewein gesagt hat, diesen Austausch. Braucht es doch enorm und immer mehr. Und deswegen bin ich ganz sicher, es braucht und braucht noch mehr denn je lokale Inhalte, lokale Akteure, aber auch auf diesen Wegen, die eben auch Globalität mit in meine Wohnung spülen, also über die sozialen Netzwerke natürlich. Ich glaube übrigens, dass die Bürgermedien immer stärker auch, und die anderen machen es ja sowieso, immer stärker auch noch die sozialen Medien nutzen wollen und sollten, weil am Ende geht es ja darum, dass Inhalte, lokale waren wir gerade, aber auch andere, bleiben wir bei den lokalen, dass die Inhalte die Menschen irgendwo erreicht, sei es, dass sie joggen und es ist ein Podcast und man hört den Talk, den Sie mit Herrn Bausewein machen, hoffentlich kritisch, weil das ist ja Ihr Job, den höre ich mir, wenn ich da über den Ringelberg jogge. Vielleicht aber auch nur als Kleine, wenn ich mal abends beim Fernsehen und die Ehefrau mürrisch rüber, mein Handy so ein bisschen bei Facebook rauf und runter scrolle. Und ich weiß, ich will jetzt gleich oder morgen, oder mach mir da noch eine Markierung, morgen das Gespräch, das Sie gehabt haben, mit Herrn Lochthofen nochmal hören. Also Sie merken, und natürlich genau analog, wenn ich nach Hause fahre mit dem Radio, im Auto, die Radio, und ich höre ganz analog über UKW mein Bürgermedium oder andere und freue mich dran, dass da auch mal andere Musik und andere Themen kommen. Also Sie merken, jetzt kann ich jetzt zu sehr ausweiten. Ich bin sicher, Lokales hat seine Bedeutung und ich bin sicher, die Veränderungen, die wir ja insgesamt haben, die werden auch durch Corona uns da mitnehmen und mehr Chancen als Risiken mit sich bringen.
Trotzdem, Herr Fasko, was machen wir hier gerade? Wir machen Radio. Ist Radio, Rundfunk ein Verbreitungsweg? Ist es ein Medium? Ist es eine Marke und welche Rolle wird zukünftig kuratiertes, lineares Programm spielen, was wir jetzt machen? Also da geht es ja um die Relevanz der Verbreitungswege. Wird das Wort Radio, Rundfunk, wo es ja ums Ausstrahlen geht, kann man das noch so fassen? Was ist es? Verbreitungsweg, Medium, Marke?
So what, sage ich mal ganz ehrlich. Am Ende ist es zurzeit, glaube ich, vor allem Marke. Antenne Thüringen, bleiben wir bei Radio Frei. Wenn man mit jemandem aus Erfurt über Radio Frei redet, mit jemandem aus Weimar über Radio Lotte, und das könnte jetzt weitermachen mit den Kollegen Enno in Nordhausen, Wartburg Radio in Eisenach, die Kollegen OKJ in Jena oder auch die Kollegen vom Radio in SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Wenn man mit diesen Bürgerinnen und Bürgern, und sie machen ja mittlerweile auch immer mehr auch außerhalb, die UKW endet ja nicht irgendwie an der Grenze der Stadt, redet, mit Bürgerinnen redet. Und das machen ja wir auch mit Experten, die uns das dann auch aufschreiben, wenn sie es dann wissenschaftlich hinterfragen. Dann haben sie eine Marke. Sie sind bekannt. Und sie als Mensch vielleicht sogar auch, Herr Rose, ich würde es Ihnen wünschen, weil Sie machen einen tollen Job. Aber ich will Ihnen gar nicht lobhudeln, auch Ihre anderen Kollegen. Aber Sie sind als Marke bekannt. Und genauso ist es, um jetzt mal ein anderes Medium oder einen anderen Antenne Thüringen, Landeswelle, die sind als Marke bekannt. Und deswegen ist es natürlich für die wichtig, als Marke in zum Beispiel Facebook, in Twitter und woanders auch aufzufallen und das weiterzubringen und damit auch mit dieser Marke am Ende sogar ein gutes Stück Geld zu verdienen, weil sie damit auch Werbung und anderes natürlich auch anlocken und verkaufen wollen. Das machen sie zum Glück nicht und müssen es auch nicht. Also ja, ich glaube, es wird trotzdem noch ein bisschen ehrlicher gesagt, Es wird ein Medium bleiben, aber es wird vor allem ein Content-Angebot sein, das viele, viele Wege bespielt, die noch bezahlbar sind. OKW ist ja gerade so ein bisschen am Wackeln, weil digitales Radio, DAB, kommt ja auch mit 7 Meilenstiefeln auch auf Thüringen zu. Und wir haben ja hier ganz viele Angebote. Aber das ist eine andere Diskussion. Und am Ende sind Sie, Herr Rose, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die die Radio machen, die die Inhalte weitergeben, die die kritische Interviews oder spannende Beiträge entwickeln, die vielleicht auch kleine Themen, aber auch die großen haben. Ich sag mal Stichwort NSU und Lotte, das ist auch ein großes Thema gewesen. Sie sind diejenigen, die diese Marke, dieses Medium und am Ende sogar vielleicht das Radio oder das Audioangebot als solches wertvoll machen. Und da bin ich auch jemand als Landesmedienanstalt und mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Haus, die das mit Kräften unterstützen, dass es so weitergeht.
Das heißt, der Rundfunk, das Radio, wird nicht mehr nur über den Verbreitungsweg definiert. Er sollte allerdings barrierefrei, massentauglich empfangbar sein, dass nicht nur die, die sich's leisten können, dann ein Angebot empfangen. Das ist sicher dann auch, taugt das Wort Massenmedien überhaupt noch oder ist das hängen geblieben?
Ich denke ja. Also erstens kann es ja sein, wenn ich jetzt, oder wir beide, glaube ich, sind sogar bei Twitter und Facebook und wie auch immer. Und wenn wir da was posten, ich habe zum Beispiel, nicht, dass ich da immer traurig bin, weil so viel ist es, vielleicht ist es auch nicht so spannend, was ich da bringe, aber ich habe selten mal mehr als 1000 oder so, die da, und das ist schon viel, die dann quasi das liken oder irgendwie manchmal sogar auch ein paar die das weiter liken, weitergeben und weiter twittern und wie auch immer, sich damit auseinandersetzen. Einmal habe ich es gehabt, nur am Rande erzählt, da war ich echt baff, als ich 70.000 Tweets hatte bei Twitter. Das war aber dann auch deswegen, ich hoffe, er hört es nicht, soll nicht falsch klingen, weil Herr Ramelow den Tweet, nee, das hat Herr Böhmermann, weil Herr Böhmermann den Tweet, das war bei einmal ganz anscheinend interessant fand und recht früh weitergab. Und dann hat Herr Böhmermann mit seinen Followern meine Follower mehr oder weniger dann auch erweitert. Aber zurückzukommen, diese sozialen Netzwerke sind manchmal ganz klein und manchmal ganz groß. Massenmedial, kann man drüber streiten, ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, hat es mit Sicherheit auch Effekte, die in die Masse gehen. Das, was Sie machen mit Radio, als Radio frei zum Beispiel, was Antenne macht, über fast 200.000 Menschen zu erreichen, in der Stunde, was der MDR macht, auch andere, das ist schon eine Masse. Das finden Sie mittlerweile, das kriegen Sie auch mit einer Zeitung nicht mehr erreicht, auf die Schnelle. Und wenn Sie Menschen erreichen wollen, oder wenn es darum geht, und so war es ja bei Corona, wir haben das untersucht aus Landesmedienanstalt, wir haben Sonderanalysen gemacht, wie Bürgermedien, landesweite Radios, lokales Fernsehen, Menschen erreicht und welche Themen sie bringen. Wenn sie Dinge bringen, Stichwort Corona, letztes Jahr im März, April, der Bürgermeister gibt eine Pressekonferenz, die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht, der Landrat gibt eine Pressekonferenz und die werden quasi gespiegelt, gespielt und weitergegeben, dann sind sie massenmedial über diese UKW und andere Wege auch unterwegs. Und so gesehen, ja, wir brauchen noch und haben noch Massenmedien, aber sie sind ausdifferenzierter und wir werden als Nutzer immer mehr auch, das ist auch eine Frage von Medienkompetenz, verstehen müssen, wie wir die Dinge dann kriegen, die uns erreichen sollen und wie wir sie auch werten, wenn wir nicht genau wissen, wer ist der Absender.
Sie sind wahrscheinlich berufsbedingt optimistisch. Woher ziehen Sie diesen Optimismus, diese Begeisterung, diese Freude und auch diese Hoffnung, dass diese Veränderung auch was Positives bewirken kann? Weil meistens haben ja Menschen Angst vor Veränderung und wollen, dass es schön so bleibt. So wie wir es kennen, es ist doch gemütlich und es ist doch irgendwie geruhsam.
Ja, aber erstens, wer sich nicht ändert, wird verändert, da bin ich ganz sicher. Wir erleben seit ungefähr 20, 25 Jahren durch die Digitalisierung eine so massive Veränderung, auch in der Arbeitswelt. Das ist jetzt, wenn ich mein Auto zur Werkstatt bringe, da könnte ich noch nicht mal mehr, also vielleicht noch den ich kann sowieso nicht den Vergaser wechseln, aber ich glaube noch nicht mal das, weil sie müssen mittlerweile dort wirklich auch IT-Kenntnisse haben ohne Ende. Und die Kollegen, die dort mit großem Respekt diese neuen, modernen Autos, die ja fahrende Computer sind, am Schluss wieder reparieren, müssen viel mehr können als vor 20 Jahren. Und das ist ja nur ein Beispiel. Wir beide agieren, auch wenn wir jetzt im Normalen nicht jetzt miteinander reden, wir agieren mit Geräten, Mails ist ja schon lange vorbei, gefühlt ist es ja mittlerweile sogar ganz viele andere Formen auch der Kommunikation mit Dritten. Und das hat die Arbeitswelt verändert, das hat die Kommunikationswelt verändert. Wir haben als Landesmedienanstalt kürzlich, ich glaube von der Woche, eine Seniorenakademie thüringenweit angeboten, 130 Senioren, und zwar, jetzt halten Sie sich fest, Herr Rose, über 80 war die Zielgruppe, 130 Seniorinnen und Senioren wurden von uns zu verschiedenen Themen fit gemacht, weil diese auch merken, sie wollen doch weiterhin ihre Kinder und Enkel über WhatsApp oder andere Inhalte erreichen und wollen auch selbst ihre Dinge, die ihnen wichtig sind, zum Beispiel eine kleine Urlaubsgeschichte, vielleicht als Bildgeschichte oder als Video machen, weitergeben und so weiter, auch kommunizieren. Also Sie merken, es hat eine Welle, fast ein Tsunami, aber der macht mir Angst. Es hat eine Welle gegeben und wir sollten diese Welle eher surfen, als uns da ängstlich da wegrennen oder hinstellen und die Hände über den Kopf halten, weil das ändert nichts daran, sie kommt. Und ich glaube persönlich, die Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre zeigt, dass das eher positiv ist, so eine Grundeinstellung, aber eher positiv ist, weil wir natürliche Dinge schneller geregelt bekommen, ist auch ein Nachteil, aber wir können anders und wir können viel breiter kommunizieren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Die Enkel, wenn die von Erfurt nach Potsdam ziehen, sind gefühlt noch da, weil sie können über WhatsApp und über Video und keine Ahnung, Zoom mittlerweile, mit denen fast täglich kommunizieren. Und vor 30 Jahren hätte man sich gefreut, wenn die dann mal wieder an Ostern kommen, was jetzt leider auch nicht geht. Sie merken, letzter Satz, ist eine Grundfrage, aber Sie sollten, wenn Sie etwas nicht ändern können, versuchen, sich auch ein Stück zu ändern, einzustellen und am Schluss das Positive nutzen und bei dem Negativen genau hinschauen und dann mit den Erfahrungen der letzten Jahre dem begegnen.
Sehr salomonisch. Damit enden wir mit diesem positiven Gedanken. Ich bedanke mich bei Jochen Fasko, dem Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Bleiben Sie positiv, offen und bis zum nächsten Mal.
Mach ich. Danke, Herr Rose.
Danke, tschüss. Spaß.